Also dann mit kleinen Anlaufschwierigkeiten starten wir nun die Vorlesung. So, wo sind wir letzte Woche angekommen? Also beziehungsweise wir fangen jetzt erstmal an mit Gleichungslösern in der CE2. Und wir haben letzte Woche begonnen mit, vielleicht nochmal zum Überblick, also erstmal mit der Rücksubstitution. Wenn wir eine Matrix gegeben haben, die folgendermaßen aussieht, so eine Dreiecksmatrix, wo der untere Teil, das untere Dreieck mit lauter Nullen besetzt ist. Dann können wir schön mit der Rücksubstitution so nach und nach unsere einzelnen Unbekannten ausrechnen. Gut, dann haben wir uns überlegt, wie man das Ganze parallel, also so schaut der Pseudocode aus. Dann haben wir uns überlegt, wie das Ganze parallelisiert werden kann. Anhand des Diagramms haben wir festgestellt, dass also eine Parallelisierung entlang den Spalten eigentlich nicht möglich ist, sondern nur entlang den Zahlen. Das heißt also, die äußere Schleife, wo wir entlang den Zahlen runterlaufen, in der inneren Schleife ja, gehen wir in den, arbeiten wir in den Zahlen, aber die äußere Schleife ist also nicht parallelisierbar. Die hier, da müssen wir jeweils immer warten, weil wir die einzelnen x erstmal ausrechnen müssen. Okay, ja, dann haben wir uns einen Zahlen- und orientierten Ansatz angeguckt und einen spaltenorientierten. Wir stellen dann fest, dass für ja, wenn wir uns diese Kurve hier anschauen, dass bei kleinen n und großen p, also wenn wir viele Prozessoren haben, dann die Aufteilung uns eigentlich mehr Zeit kostet als die Parallelisierung. Und da ist noch was frei. Und dann gibt es wahrscheinlich noch in der Bar drüben einen Stuhl. Morgen. So, voilà. Bitteschön. Also bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wenn nur einer kommt, dann haben wir nur zwei. Ne? Okay. So, setzen Sie sich ruhig, wie Sie mal dahinter. Gut, und dann haben wir festgestellt, dass also da die Aufteilung zu weit die Nachrichtenübertragungszeit dominiert, wenn wir zu viele Ps haben und also zu viele Prozessoren und zu kleine Ns, dann bringt uns die Parallelisierung nichts, dann lassen wir das besser bleiben und setzen den zahlenorientierten Ansatz an, weil da müssen wir nicht so viel übertragen. Im anderen Fall, dort wo n sehr groß ist, können wir auch bei, wenn wir hier weiter drüben sind mit großen Prozessoren, den zahlenorientierten Ansatz wählen, denn hier können wir dann entsprechend parallelisieren. Gut, ja, dann sind wir zur Gauß-Elimination gegangen, weil die Rücksubstitution setzt ja voraus, dass wir eine Dreiecksmatrix haben, ne, wo der untere Bereich lauter Nullen hat. Das ist in der Regel erstmal nicht gegeben. Also brauchen wir die Gauß-Elimination, um jeweils Zahlen voneinander so abzuziehen, dass wir hier lauter Nullen unterhalb diesen, wieder in der unteren Dreiecksmatrix lauter Nullen bekommen. Also die Spalten hier müssen jeweils um eins, um eine Zeile zunehmen, immer lauter Nullen bekommen. Und dann haben wir die Dreiecksmatrix wieder gegeben und dann können wir wieder den Rücksubstitutionsalgorithmus anwenden. Okay, so schaut also der Pseudocode aus. Und ja, hier haben wir uns mal anhand dieses Diagramms dann überlegt, wie die Abschätzung ist. Also erstmal laufen wir entlang der äußeren Schleife. Dann müssen wir jeweils immer dieses A hier übertragen. Und dann muss das hier in den einzelnen Zahlen, muss der Faktor ausgerechnet werden. Und dann wird dieser Faktor, das ist dann dieses T hier. Ja. Und dieses T muss dann mit allen, das ist die mittlere Schleife, halt, das ist die mittlere Schleife hier, muss dann mit allen hier multipliziert werden, mit allen Einträgen entlang der Zeile. Und wenn wir das dann haben, dann können wir die innerste Schleife abarbeiten und die einzelnen Zahlen hier, die neuen Werte bestimmen und dann voneinander abziehen. Okay. Ja, dann haben wir uns noch angeguckt, was war dann das Problem? Das Problem könnte sein, dass wir häufig durch Zahlen dividieren, die recht nahe bei 0 sind. Ja. Und dadurch kriegen wir Ungenauigkeiten rein. Das wollen wir vermeiden. Wie können wir das vermeiden? Durch die sogenannte Pivotisierung. Das heißt, wir suchen uns die Spalte bzw. die Zeile heraus, die in der Spalte gerade das Maximum hat. Das heißt, dass wir rechnen nicht unbedingt jetzt mit dem Element, sondern wir schauen erstmal nach, wo ist die Zeile, die in einer bestimmten Spalte das Maximum hat. Und dieses Maximum stellen wir dann nach oben. Ja. Weil auf die Art und Weise erreichen wir, dass wir dann nicht durch eine Zahl, die nahe bei 0 ist, dividieren. Und das könnte ja eine sehr große Zahl geben und dadurch kriegen wir die Ungenauigkeiten rein. Ne? Okay, so war das. Ja, und dann haben wir uns, genau, das sind die numerischen Stabilitätsfragen. Wo ist der Nachteil? Der Nachteil ist, dass ich dann diese Zeilen austauschen muss, ne? Wenn ich hier das Maximum finde, müsste ich diese Zeile mit der hier austauschen, um die nach oben zu bringen. Weil diese Zeile, wenn die das Maximum hier enthält, muss die ja mit allen anderen dann reduziert werden. Das ist lästig, weil dann müsste ich viele Daten übertragen. Also was tun? Man arbeitet mit einer Verzeigerung, das heißt also mit einer Liste, in der eigentlich nur Zeiger gespeichert sind. Zeiger auf die einzelnen Elemente, auf die einzelnen Zeilen. Jo, was haben wir dann hier gemacht? Also das heißt jetzt zum Beispiel, da gibt es eben noch diesen Vektor, wo ist er? Log, Location, und der zeigt uns eigentlich an, wo die Zeile 0 jetzt steht, die 0, Zeile 0. Wenn der 0. Eintrag 2 ist, heißt es, die Zeile 0 steht jetzt eigentlich am zweiten Platz. Die ist jetzt also woanders hingeschoben worden. Wenn der Eintrag hier 0 ist, heißt es, die erste Zeile steht jetzt. Die erste Zeile hier steht jetzt am zweiten Platz. Nee, die erste Zeile steht am 0. Platz, nämlich hier oben. Genau, haben wir ja die. Und so weiter. Ne? Okay, das haben wir uns alles angeschaut. Das führt dazu, dass wir dann in dem Pseudocode überall dort, wo vorher die Zeile, der Zeilenindex stand, das Ganze durch die Referenz austauschen müssen. Ne? Hat natürlich den Vorteil, wir müssen dann eben nicht beim Vertauschen lauter einzelne Elemente austauschen zwischen den Zeilen, sondern es reicht einfach, zwei Einträge hier in diesem Vektor miteinander zu vertauschen. Und das geht natürlich viel schneller. Okay, gut, dann haben wir uns den Parallelen, genau, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, bis hierhin sind wir gekommen ungefähr. Ne? Genau, gut, jetzt schauen wir uns, na, jetzt machen wir mal Folgendes, das, was ich letzte Woche nicht mehr ganz geschafft habe. Das will ich Ihnen jetzt die Woche mal gleich zeigen, und zwar an zwei Beispielen. Einmal jetzt hier an dem Gauß und dann nachher, wenn wir zu den iterativen Lösungen kommen, beim sogenannten Jacobi-Verfahren. Und zwar, Sie sollen, das führen wir jetzt mal dieses Semester neu ein. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, was immer wichtiger wird, auch gerade im wissenschaftlichen Rechnen, ist, dass wir, wie schön, da ist ein Netz. Ja, das dachte ich mir schon. Okay, dass Sie mal ein bisschen mit Python arbeiten sollen. Und zwar gibt es ein ganz nettes System. Das ist dieses UPython, Python Network. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie das nutzen können. Das wird Ihnen jetzt dann, diese Woche beginnen auch die Übungen. Ja, das wird Ihnen dann in den Übungen dann mal vorgestellt. Vielleicht schaffst du das jetzt dann hier, da, dieses Repository zu laden. Da gibt es zwei Möglichkeiten, was Sie tun können. Entweder Sie nutzen das über einen Webserver, dazu brauchen Sie dann immer einen Webserver und eine Verbindung, die dann da auch hingeht. Oder aber, was ich noch nicht gemacht habe, was natürlich dann zu empfehlen ist, Sie, das ist alles freie Software, Sie laden sich das auf Ihr lokales System runter. Ist deswegen zu empfehlen, weil jetzt zum Beispiel hier aus irgendwelchen Gründen, gerade eben habe ich es mal im Büro noch probiert. Da hat es geklappt und jetzt kriege ich irgendwie keine Verbindung mehr. Das ist doch hübsch. Also machen wir das Ganze hier nochmal. Genau, dann sehen Sie auch, wie das gleich heißt. Justin Bieber suche ich jetzt nicht, sondern ich suche das Jupyter Notebook. Okay, so nennt sich das Ganze. Und ich mache jetzt mal hier Install the Notebook. Da können Sie das, die Software dann runterladen und das auf Ihrer Maschine installieren. Funktioniert unter Windows oder Linux, egal welches System, welches Betriebssystem Sie bevorzugen. Sie sehen auch schon, warum machen wir das? Das ist ein bisschen so wie früher, das ist alte Maple, so ein Mathematikprogramm. Mathematikprogramm, das was dann auch gleich Ausgaben produziert. Also Grafiken können Sie sich da anschauen und so weiter. Und Sie müssen halt die Mathematik in diesen Python da programmieren. Jetzt mache ich mal auch, ich klappt das jetzt. Okay. Ich will das jetzt mal hier ausprobieren. Waren wir vorhin schon, ne? Ja, ein seltenes Glück. Ah, okay. Da hat sich also was getan. Dann erscheint da hier so eine Oberfläche hier. Ne? Das ist jetzt ein bisschen Erklärung. Da steht noch genau, wie Sie dann das runterladen könnten mit Git. Aber wenn Sie vorher den Button da drücken unter Windows, dann kriegen Sie da irgend so eine Anaconda-Software, heißt die. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getan. Hier ist dann auf jeden Fall beschrieben, Conda, ja, wie Sie das Ganze, wie Sie IPython und JuPyter, diese Umgebung dann da installieren. So, ich habe jetzt eben mal hier das Netz genutzt, also die Variante, die über den Webbrowser verfügbar ist. Und das Blaue, was Sie jetzt da sehen, da können Sie jetzt Kommandos eingeben. Ne? Da können Sie jetzt zum Beispiel direkt interaktiv eingeben. Schauen wir mal, ob das hier klappt. Na, ich füge jetzt mal eine Zelle hier oben ein. Ne? Sie sehen hier in 1 und so weiter. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel einfach mal angeben, print welcome. Also, und dann muss ich diese Zelle starten hier mit Run. Ne? Und er sagt Welcome. Wie schön, das ist doch schon mal toll, das hat geklappt. Da freuen wir uns aber. Jetzt bauen wir hier nochmal eine Zelle ein. Und jetzt mache ich mal was anderes hier rein. Und zwar einen zugegebenermaßen Code, den ich nicht selber geschrieben habe, sondern der einen Python-Code, der schon etwas umfangreicher ist, für diesen Gauss. So, wo haben wir? Hier, den baue ich jetzt hier mal ein. So, der ist jetzt ein bisschen länglich, ja, aber den gehen wir jetzt trotzdem mal hier durch. So, ja, gehen wir ihn erst mal durch und dann führe ich ihn aus. Was soll ich ihn gleich ausführen und dann gehen wir ihn durch? Ich führe ihn gleich aus und dann gehen wir ihn durch. Dann sehen Sie schon mal, wie er funktioniert und dann gehen wir nochmal durch, um zu sehen, was die einzelnen Dinge da so machen. Okay, also da ist jetzt dieser Python-Code, ne? Da ist zum Beispiel eine Prozedur, PrettyPrint, pPrint, die eine Matrix schön ausgibt, die werden wir jetzt hier nicht genau im Detail abfragen. Na gut, hier fragt er nach der Länge und dann sagt er hier Zeile, ihr habt also erst einmal einen String, einen Leerstring hier aus, beziehungsweise ich schreibe den in Line rein und in dieser Matrix A stehen die einzelnen Werte drin. Tab, also er holt sich den Wert raus, macht daraus einen String und setzt dann einen Tabulator ran. Und so laufen die Schleifen in Python, also von 0 bis n-1 läuft er dann da und hier von 0 bis n. Okay, ja, hier macht er noch hübschen Strich hier ran, wenn er am Ende dran ist. Warum? Das hat damit zu tun, dass er dann, sehen wir dann gleich, den Vektor B da nochmal abgrenzt. Okay, und das ist das eigentliche Gauss-Verfahren hier. No, das gehen wir dann im Detail später jetzt mal durch. Gauss hier. Und okay, hier haben wir es dann tatsächlich geschafft. Oben steht der Gauss, eine Dreiecksmatrix zu erzeugen. Und wenn wir die Dreiecksmatrix dann erzeugt haben, dann führt er den Teil hier aus und der Teil hier, der ist dann die Lösung, ist die Rücksubstitution, wenn er dann schon eine Dreiecksmatrix hat. Ne? Okay, naja, auch hier gibt es ja nur ein Main-Programm bei diesen Python, das fängt dann damit an, ifname gleich main und hier gibt er fragt er mal nach einer Dimension von der Matrix und hier dann nach den Eingaben und so weiter und ja, hier nach den Eingaben, die werden dann auch gleich wieder ausgegeben. Und ja, wo ist es denn? Ah ja, genau, hier gibt er dann die Matrix wieder aus. Hier führt er dann den Gauss aus und dann hier unten das Ergebnis. So, jetzt lassen wir das Ganze erst einmal laufen, machen Run. Dann fragt er mich nach der Dimension der Matrix. Und jetzt lassen Sie mich auf meinen Spickzettel gucken, weil ich habe dann ein Beispiel vorbereitet, dass wir da nicht viel rumrechnen müssen, um zu sehen, dass das funktioniert. Also ich gebe jetzt mal, ich sage jetzt eine Matrix, eine 3x3 Matrix, wir machen jetzt alles immer symmetrisch. Ne, können auch hinten alles gut lesen, ja, ne, ist groß genug. Ne, ja. Dann gebe ich die erste Zeile mal ein. Die erste Zeile ist 1, 2, 3. Die zweite Zeile der Matrix ist 2, 0, 1. Und die dritte Zeile ist minus 1, 2, 6. Das gebe ich jetzt hier mal ein. Das heißt also, ich habe jetzt eingegeben eine Matrix A mit der Dimension 3x3. Und zwar, also 1 mal x1 plus 2 mal x2 plus 3 mal x3. Gut, die zweite Zeile heißt 2 mal x1 plus 0 mal x2 und plus 1 mal x3. Und die dritte Zeile ist minus 1, 2, 6, also minus 1 mal x1 plus 2 mal x2 und plus 6 mal x3. Das Ganze braucht natürlich dann auch irgendeinen Vektor b, ne, was da rauskommen soll. Das kommt jetzt hier, Vektor b, und da gebe ich ein 5, 9 und 0. 5, 9 und 0. Also 5, 9 und 0 steht hier. So, und jetzt drücken wir uns alle die Daumen, dass er das auch richtig rechnet. Hübsch. Dann gibt er das dann hier aus, er gibt nochmal die Matrix hier aus. 1, 2, 3, dann kommt dieser Strich. Ja. Dann 5 fürs Ergebnis, 2, 0, 1, 9 fürs Ergebnis, minus 1, 2, 6, 0. Und das Ergebnis ist 4 minus 1, 1. Ja, hat er ausgerechnet. Da wollen wir doch mal überprüfen, ob das stimmt. Also x1 ist 4, sagt er, x2 ist minus 1 und x3 ist 1. Setzen wir das nochmal hier ein, ob das alles passt. Minus 1 mal 4 ist minus 4. Ne? 2 mal minus 1 ist minus 2, minus 4, minus 2 ist minus 6, plus 6 mal 1 ist 0. Für die anderen Zahlen stimmt es auch. No, das rechne ich jetzt nicht durch. Glauben Sie mir, es stimmt. Ich habe es überprüft. So, okay. Jetzt schauen wir mal in den Code da nochmal rein. Ich schaue jetzt mal nur auf den Gauss. Ne? Okay, ja, gut, schön kommentiert. Also hier fragen wir erstmal wieder nach der Dimension der Matrix A. Wir laufen also von 0 bis 1, das heißt also alle Zahlen entlang und suchen in einer gewissen Spalte I. Ja, wir laufen ja immer so diagonal so runter. A00, A11, A22, A33, A44. Da suchen wir jeweils immer das Maximum in der Spalte. Das machen wir hier mit dieser Schleife. Wir sagen also erstmal, in der Zeile I und in der Spalte I steht das Maximum. Und das ist dann, das Maximum steht somit in der Zeile I, Max Row. So, und jetzt ab I, ne, ab der Zeile I, fragen wir alle Zahlen darunter, I plus 1, ab. Und zwar bis zur Zeile n minus 1. Fragen wir ab, ob das Spaltenelement in der Zeile k, ja, also von k läuft jetzt von i plus 1 bis n. Wir laufen jetzt also die Spalten hier runter, die Zahlen hier runter entlang den Spalten und fragen ab, ob dieses Element an der Position i, an der Spalte i, größer ist als das momentane Maximum. Wenn ja, wird das zum neuen Maximum. Und die Zeile, die wir gefunden haben, wird die Zeile, die das Maximum enthält. Ja? Also das heißt, erst fragen wir hier ab, dann fragen wir hier ab. Von gut, da müssen wir nicht mehr viel abfragen, weil hier sind wir schon in der dritten Zeile. Ja? Also so gehen wir so schräg runter. Okay, wenn wir die dann gefunden haben, dann tauschen wir die jetzt hier aus, Schritt für Schritt. Über diese Hilfsvariable temp, da speichern wir das Ganze erstmal rein. Und dann holen wir i an Max Row und IK wird dann das neue Temp. Also damit vertauschen wir I und die gefundene Zeile Max Row. Gut, wenn wir das geschafft haben, dann machen wir erst einmal alle Zahlen so schräg runter. Hier setzen wir lauter Nullen hier ein. Und was müssen wir tun? Ja, wir müssen ja hier, die, so ist die Idee, jeweils den Wert, den wir hier gefunden haben, durch die einzelnen, durch den Wert hier teilen. Und die dann damit und das, was dann da rauskommt, mit denen dann multiplizieren und vom anderen abziehen, damit wir dann eine 0 bekommen. Ja. Das machen wir hier, indem wir also erst einmal wieder alle Zahlen runterwärts laufen und dann die Spalten festhalten und durch A, I, I dividieren. Ne. Also würde die 1 hier durch 2, durch minus 1 und so weiter. Und das setzt sich dann eben sofort. Okay, dann werden hier, wenn Zeile und Spalte gleich 0 ist, gleich ist, dann werden die auf 0 gesetzt und hier haben wir den Wert c, dann müssen die anderen eben alle damit multipliziert werden. Okay, wenn wir das dann brav n mal gemacht haben, was haben wir dann erzeugt? Unsere Dreiecksmatrix. Wenn die Dreiecksmatrix dann da ist, dann müssen wir nichts anderes machen als die Rücksubstitution. Und die wird hier gemacht. Das heißt, das Erste, wir laufen hier jetzt von unten nach oben, das heißt von n minus 1, nicht wundern über dieses minus 1 und minus 1. Das heißt, der läuft immer bis die Zahl, die hier steht, plus 1. Also das heißt, der läuft bis zum Index 0. Und was macht er? In jedem Laufschritt soll er n minus 1 um 1 reduzieren. Und dann laufen wir von unten nach oben bei der Rücksubstitution. Ne? Wir hätten ja dann hier lauter Nullen, lauter brav Nullen. Und dann, also ich rechne es jetzt natürlich nicht aus, aber damit das Ganze hier nicht so abstrakt wird, wenn die Rücksubstitution dann erreicht ist, dann haben wir ja hier irgendwie sowas. Ne? Da sitzen lauter, für dieses Beispiel hier hätten wir da lauter Nullen. Und da steht irgendwas mal x1, ja. Und da steht irgendwas, und da steht irgendwas, und da steht irgendwas, und da steht irgendwas. Und da steht unser B' nenne ich jetzt mal. B2', ich weiß nicht genau, das B ist, was wir eingegeben haben. Okay, und dann, Sie wissen ja, okay, also muss ich einfach den Koeffizient, der hier steht, das B2 soll das hier heißen, durch das dividieren und dann kriege ich das x2 raus. Oder in dem Fall ist x3 hier, wird es bei 1 ist Zellen angefangen. Das muss man so. Ja, wenn ich das dann habe, dann muss ich in die anderen Zeilen hochlaufen. Die Spalte halten wir fest, das ist das i, aber ich laufe die Zahlen hier hoch, das ist das k. Ne, und rechne das x3, das was ich hier ausgerechnet habe, setze ich hier dann überall ein. Und so weiter geht es dann mit dem x2 zurück. Okay, und dann, wenn er fertig ist, dann gibt er den Vektor x eben aus. So. Okay, das da unten ist dann nur noch die Eingabe, ein bisschen Fleißarbeit, die man da schreiben muss, ein paar spezielle Funktionen, die hier dann noch angegeben werden, um aus einer ganzen Zeile, weil ich habe vorhin bei der ersten Zeile im 1, 2, 3 da angegeben, für die erste Zeile, dann ist das ein langer String und aus diesem langen String Input, Split, jeweils Leerzeichen, überliest er die Leerzeichen und liest dann jeweils die einzelnen Ziffern aus und macht aus denen dann Zahlen. Das passiert hier. Dann haben wir alle Zahlen eingelesen, dann mache ich hier nochmal den Vektor b und dann gibt der a nochmal aus, dann rechnet das Ganze aus und hier ist dann das Ergebnis, das was in dem Vektor x steht. Und dann mache ich auch wieder einen String draus und setze einen Tabulator mit dran, also eine bestimmte Anzahl an Leerzeichen, damit ich das dann so schön ausgegeben bekomme. Und dann einfach print line. Okay, Sinn und Zweck des Ganzen. Dieses Gauss steht im Studon, das laden Sie sich runter, probieren das selber mal aus, das ist dann eine der Übungen und dann versuchen Sie den Code erstmal zu verstehen, ne? Den lesen Sie dann durch und dann sollen Sie den modifizieren. Eine Aufgabe, wir haben uns dann, mit dem 2 treffen wir uns mit der Übungsleiterin, ist jetzt auch noch dabei, die noch mithilft, der Studentin. Und das würde ich jetzt mal vorschlagen. Und dann soll die erste Aufgabe sein, aus dem vorhandenen Code ziehen Sie den Teil raus, der die Rücksubstitution macht. Den machen Sie nochmal extra. Und dann erweitern Sie den Code um, weil das ist jetzt das Stück für Stück, da was verändert wird. Ne? Also Zeile für Zeile wird da ausgetauscht. Ne? Geh hoch. Hier. Da wird jetzt, wo ich gesagt habe, es ist schlecht, es ist noch keine Pivotisierung dabei. Das heißt, Sie müssen den Code hier erweitern, um den Pseudocode, wo Sie mit Referenzen arbeiten. Das sollen Sie einfach mal machen. Das sind so die ersten Aufgaben. Ne? Okay, gut, jetzt zurück zur Vorlesung, zu diesem Python-Code, wenn wir dann nachher nochmal kommen. Und ja, jetzt haben wir also Gauss-Elimination kennengelernt und hier, jetzt überlegen wir uns mal auch, wie wir das parallelisieren könnten, so einen parallelen zeilenorientierten Algorithmus. Ja, also wenn wir parallelisieren wollen, dann brauchen wir also irgendwie Tasks, dann müssen wir die einzelnen Einträge in der Matrix und so weiter da irgendwelchen Tasks zuweisen. Das können wir so machen beim zeilenorientierten Algorithmus, dass wir eine Task für jede Zeile von A und den entsprechenden Elementen von X und B zuweisen. Das heißt also eine Task, die jetzt Da ist mir eine Task für dieses Beispiel und für die Task 0 war die behandelte Zeile 0 und die kriegt nicht nur 1, 2 und 3, sondern auch noch den Vektor b und deren Aufgabe ist es, auch noch den, die Indizierung passt jetzt nicht ganz, x1 zu berechnen. Aber das wäre dann, wenn man bei 0 Zellen anfangen würde, x0. Das ist deren Aufgabe. Ne? Und die Task 1, die sitzt hier unten, die kriegt dann das hier. Und deren Aufgabe ist dann das x2 zu berechnen, respektive, wenn wir bei 0 indizieren, das x1 und so weiter und so fort. Okay? Jo. Jetzt überlegen wir mal, was da noch so zu tun ist. Über einen Reduktionsalgorithmus findet man die Identität der Pivotzeile. Reduktion heißt, dass wir einen bestimmten, also diese Beispiele sind alle aus dem Buch vom Flynn, Parallel Programming with OpenMP and MPI. Und der geht, das ist ein älteres Buch, der hat fast kaum, leider, aber das ist ein gutes Buch, didaktisch finde ich, kaum speichergekoppelte Beispiele drin, das ist alles nachrichtengekoppelt. Der geht jetzt bei dieser Analyse von der Nachrichtenkopplung über MPI aus. Und da gibt es diese Funktion MPI Reduce, das nennt man eben Reduktion. Und MPI Reduce, da kann ich, zeige ich Ihnen nachher, die heißt tatsächlich so, MPI Reduce, und gebe einen Operator an. Und dann findet der automatisch entlang eines Vektors das Maximum in diesem Vektor. Ne? Also das heißt, es gibt dann in dem Sinne einen Wettstreit. Ich finde die Identität mit diesem Reduktionsalgorithmus, die Zeile mit dem größten Wert, bestimmt anstatt des größten Wertes selbst. Also ich will eben die Zeile haben. Ne? Ich nutze eben nicht den, ich nutze nicht den Wert, sondern ich will den Index der Zeile haben und damit eben, ja halt hier, ups, hier, die Zeile haben und die setze ich hier dann in Location ein. Ja, okay. Das kann mit zwei All-Reductions-Algorithmen gefunden werden. Eine All-Reduction-Verteilung des Wertes in Zeile i und Spalte i an alle Zeilen j größer i. Also einmal, den Wert muss ich natürlich dann verteilen. Das heißt, wenn ich das Maximum hier gefunden hätte, jetzt zum Beispiel die 2, dann setze ich diese zweite oder erste Zeile, je nachdem, wo wir als Zellen anfangen, jedenfalls diese Zeile hier, an die Spitze, vertausche das Ganze mit dem Location-Vektor und dann muss ich diesen maximalen Wert an alle hier verteilen, an alle Zahlen unten drunter. Und nachdem ich so schräg runterlaufe, ii, 00, 11, 22, 33, 44, wenn das so weitergehen würde, ne, heißt das, ich muss das an alle Zahlen größer dem aktuellen Index i verteilen. Weil die anderen brauchen nicht mehr den Wert, die haben ja schon die Null. Die haben schon ihre Nullen hier da unten erzeugt. Okay, nach Vergleich verteilen der Indexnummer mit größtem Wert wieder über diesen All-Reduction-Verteilung. Also nach dem Vergleich verteile ich dann die Indexnummer. Und MPI liefert dafür einen einfachen, schnellen Ansatz, das eventuell habe ich dann noch mit angebaut, so ein Folienwerk oder so ein, in dem Buch stand eben schneller Ansatz. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? MPI stellt also Reduktionsoperatoren dar, wie zum Beispiel Max-Location, Min-Location und noch ein paar andere, die ich jetzt hier nicht weiter, ich mache zum Beispiel auch Summenbildung und solche Dinge und liefert dann den Index zurück, Value und Index. Dazu bräuchten wir einen Struct. Eine zusammengesetzte Variable, die besteht aus dem Wert Double, aus dem Wert Value vom Typ Double und Index, der uns sagt, ja, was der Index ist. Das würde jetzt bedeuten, der Wert besteht dann jeweils aus der Zahlennummer und dem Wert der Zeile, die den maximalen Eintrag, den maximalen Koeffizienten hat. Okay, gut. Dann fangen wir hier halt mal einfach an und sagen, genau, das wäre, genau, davon gibt es, von diesem Struct soll es jetzt zwei Variablen geben, eine lokale und eine globale. Die lokale gibt es für jede Zeile Und global ist dann diejenige, die das Maximum findet und dann aufnimmt. Ja, die Variable. Okay. Dann fangen wir hier einfach an. Local Value, das wäre jetzt der Absolutwert von einem Float. Und jetzt für die Zeile J, in der Spalte I, das sei jetzt unser Absolutwert, unser Maximum beispielsweise. Und der Local Index wäre jetzt dann eben J. In der J-Zeile, in der Spalte I, finden wir den Wert Value. Und jetzt machen wir dieses MPI All Reduce. Dem übergeben wir eine Adresse auf den Local und das heißt, jeder Prozessor oder jede Task, ja, ist verantwortlich für eine oder mehrere solche Zahlen. Die finden dann lokal ihr Maximum. Wenn es eine Zeile nur ist, pro Task nur eine Zeile. Aber wenn wir große Matrizen haben, dann weist man halt mehrere Zahlen einer Task zu. Wenn es 1 zu 1 wäre, muss er kein großartiges Maximum suchen. Dann nimmt er halt gleich für diese eine Zeile, für die diese Task verantwortlich ist, den Wert. Okay, und dieser All Reduce, ja, dann wird einfach angegeben, das ist ein Double-Wert. Und genau, wird reduziert auf den Integer-Wert, nämlich den Index der Zeile. Und der Operator ist, findet das Maximum. Und dann sucht er über alle lokalen Vektoren das Maximum automatisch. Wie er das dann intern macht, ist seine Sache. Das ist dann die Frage, wie es implementiert ist. Es kann damit zu einer jeweils immer 1 auf 2 Verteilung gehen, wie ich Ihnen das schon mal gezeigt habe. Dann ist das, hat das immer so einen Log-N-Aufwand. Okay, und dann findet er heraus, gibt zurück einen Wert Global. Und dieser Wert Global enthält den Index, den Zeilenindex, der den maximalen Wert hat. Und den Wert selbst, den findet man dann in dieser Komponente Value zu diesem zusammengesetzten Verbund, zu diesem Struct. Okay, ist ungefähr klar, wie das funktioniert. Dann schauen wir uns mal hier am Pseudocode an. Das heißt also Erweiterung Code und die Erkennung der Pivotpfeile. Das heißt, wir fügen jetzt also erstmal, setzen erstmal diesen Wert, diesen Vektor Location. Und am Anfang ist Location 1 zu 1. Das heißt, an der nullten Position sitzt die nullte Zeile und an der ersten Position sitzt die erste Zeile. Ne? Also das gehe ich doch nochmal hin, das ist jetzt 41. War gar nicht so schlecht. 37, also diesen Vektor setzen wir erstmal ein. So sieht es am Anfang aus. Und dann ist die an der nullten Position steht die nullte Zeile, an der ersten Position steht die erste Zeile und so weiter. Okay, damit fangen wir also an. Ja, dann laufen wir jetzt durch alle Zahlen durch, von hier bis hier. Setzen Betrag erstmal auf 0. Und dann laufen wir hier diese innere Schleife durch. Und zwar laufen wir jetzt entlang den Zahlen in einer bestimmten Spalte. Ne? I ist hier außen. Und das ist die Spaltenvariable. Und wenn wir in der i-ten Spalte sind, dann untersuchen wir alle Zahlen von i ab der i-ten Zeile abwärts. Deswegen j gleich i bis n minus 1. Ja. Und jetzt arbeiten wir mit dem Vektor hier, nicht mit dem Zahlenindex, sondern den eigentlichen Zahlenindex kriegen wir jetzt über diesen Vektor, über diese Referenz. Okay, und dann fragen wir einfach nach, ist das größer als das momentane Maximum? Und wenn ja, dann setzen wir das, was wir da gefunden haben, den Wert aufs Maximum und merken uns die Zeile, beziehungsweise den Index, den Pict. Also das heißt, was tun? Ab einer bestimmten Zeile i gucken wir alle Spalten hier unten an, entlang den Zahlen und suchen das Maximum. Und wenn wir es gefunden haben, dann steht der Index dieser Zeile in Pict und in Magnitude steht der Wert. Und dann vertauschen wir hier. Dann vertauschen wir hier mit dieser Variable temp, aber im Gegensatz zu vorher, was ich Ihnen in dem Python-Code gezeigt habe, da war nämlich da vorne weg nochmal eine Vorschleife, müssen wir jetzt nicht die einzelnen Elemente in den Zahlen austauschen, sondern es reicht, nur die Indexe auszutauschen. Das heißt, an der Position I muss jetzt zu PICT und PICT muss zu Position I. Also nehmen wir I in Temp, PICT, das ist die Zeile, die das Maximum hält, die wandert jetzt an die Position I und das, was vorher an I war, haben wir in Temp gesichert, das wandert jetzt an der Position PICT. So haben wir diese zwei Zahlen dann eben vertauscht, aber nur die Indizes. Okay. Dann müssen wir das Ganze umformen in eine Dreiecksmatrix. Den Pseudocode dafür haben wir schon gesehen. Das ist der hier. Den setzen wir hier ein. Und wenn wir das gefunden haben, dann setzen wir hier, rufen wir die Rücksubstitution auf. Und dann sind wir fertig. Genauso sieht es in dem Python-Code eben auch aus. Spec Substitution ist der Pseudocode für die Rücksubstitution. Ne? Das heißt, das ist genau der Teil hier. Nur das ist die Rücksubstitution. Ne? Hier steht für eine obere Dreiecksmatrix. Upper Triangular Matrix A. Das ist also nur, der obere Bereich ist besetzt. Ja, okay, Analyse. Elemente i bis n minus 1 der Zeile PICT per Broadcast an alle anderen Zahlen verteilen. Nachdem wir von 1 bis n minus 1 laufen, heißt es, einmal müssen wir einen Wert verteilen, dann 2, 3, 4, immer mehr, bis wir n minus 1 haben. Im Durchschnitt sind es dann n halbe. Und die Latenz für einen Broadcast, wir wissen jetzt nicht, wir gehen jetzt mal wieder davon aus, der macht dieses Reduce mit der Variante, die ich Ihnen schon in C1 gezeigt habe und letzte Woche auch nochmal kurz angedeutet habe. Also wenn ich zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe, ne, dann und ich will 1 an alle verteilen, nämlich jetzt den Index, also den Wert hier, der muss ja dann an alle Zahlen verteilt werden, der maximale Wert. Dann mache ich das so im ersten Schritt und im zweiten geht es von dem an den. Und im dritten geht es von dem an dem und von dem an dem und von dem an dem. Also brauche ich insgesamt log p Schritte, wenn p die Anzahl der Tasks bzw. respektive die Anzahl der Prozessoren ist. Okay. Für die Nachrichtenübertragung, das ist der Aufwand für einen Broadcast, die Latenz, also wie viele Schritte das ist und was muss ich verteilen. Letztendlich muss ich dann 1, 2, 3, einmal ein Wert, einmal zwei Wert und so weiter, immer mehr Werte verteilen. Dann ist das insgesamt n in der Groß-O-Notation. Das muss ich für eine Zeile machen und das muss dann in n mal wiederholt werden. Und das gibt dann letztendlich Groß-O von n log p Broadcast und als Grenze n für die Nachrichtenübertragung n Quadrat mal log p, also hier nochmal mit n multipliziert. Okay, das ist nochmal das auch hier, ja, ein bisschen wirr, aber das deutet einfach den Austausch an, jeweils immer mit der ab der ithen Zeile und PICT für die ich gefunden habe, die tatsächlich das Maximum hat. Und da muss ich jetzt eben alle Elemente damit austauschen, beziehungsweise ich mache das dann eben über diesen Index. Okay, jetzt schauen wir uns den spaltenorientierten Ansatz an. Das heißt also, hier wäre es jetzt so, dass ich eben nicht eine Zeile einer Task zuweise, sondern eben so eine Spalte hier. Ne? Okay, Zuweisung einer einfachen Task mit jeder Spalte von A und einer weiteren einfachen Task für B. Das heißt also, hier gibt es dann nochmal eine extra Task. Ne? Während vorher beim Zahlenorientierten wanderte dieses B, also der Wert vom Ergebnisvektor, in die entsprechende Task, die auch die Zeile behandelt. Okay, ja, das hat jetzt den Vorteil, während der Iteration I bestimmt die Task, die Spalte I steuert, die Pivotzeile und verbreitet deren Nummer an alle weiteren Tasks. Aber das heißt jetzt, hier läuft es jetzt so ab, ich suche die Task selber, ja, sucht jetzt innerhalb ihres eigenen Wertebereiches, die musst du also nicht ein MPI-Reduce oder sowas aufrufen, muss eigentlich nicht kommunizieren, sondern die Task soll die Werte alle selber in ihrem Speicherbereich haben, in ihrem lokalen Speicher, und sucht entlang der Spalte die Pivotzeile, also die Zeile, die das Maximum hat. Und dann allerdings muss die kommunizieren, das heißt, sie verbreitet dann diesen Index, den sie da gefunden hat, an alle anderen Tasks, damit die dann entsprechend ihre Vertauschungen vornehmen können. Genau, also während der Iteration I muss ferner die Task, die für verantwortlich ist, alle I-Spaltenelemente der gefundenen Zeile an die anderen Tasks übertragen. Also wenn sie nur für eine Spalte zuständig ist, dann halt nur diese eine. Wenn sie für mehrere, was in der Regel der Fall sein wird, dass wir wieder viel mehr Spalten haben als Task oder Prozessoren, also ein Prozessor ist dann wieder verantwortlich für mehrere Spaltenelemente. Und das Maximum wird gesucht über den Wert in der entsprechenden Spalte. Dann müssen aber alle Spaltenelemente, für die diese Task zuständig ist, also dann nicht nur hier diese 2, sondern ich würde, sagen wir mal, hier die 2 finden, wäre auch noch für die 0 hier zuständig, diese Task, dann muss ich die 2 und die 0 halt an alle anderen übertragen. Ne? Wenn es jetzt hier viel mehr Zahlen wären, viel mehr Spalten wären, als wir Prozessoren haben. Tja, genau, die Tasks sollten also wieder zusammengefasst werden, um die Rechenlast zu verteilen. Und Nebenbemerkung, bei speichergekoppelten Prozessoren sollte dies einfacher gehen, Zugriff auf Matrix-Elemente über gemeinsamen Speicher. Okay, ja, jetzt ergänzen wir mal diesen Pseudocode. Da ist jetzt noch nichts über eine Parallelisierung jetzt gesagt. Das ist jetzt einfach der Pseudocode, die Erweiterung des Codes um die Erkennung einer Pivotspalte. Ja, während wir also hier das Maximum gesucht haben, ja, ist das jetzt hier wieder enthalten. Okay, und das ist jetzt nochmal erweitert. Das ist jetzt also die Dreiecksmatrix durch Ersetzen erzeugen. Überall dort, wo vorher einfach ein I stand, müssen wir jetzt, weil es der spaltenorientierte Ansatz ist, immer die Spalte durch diese Referenz ersetzen. Denn wir wollen ja auch nicht ganze Spalten austauschen, also ganze Spaltenelemente austauschen, sondern auch hier wieder mit einer Referenz arbeiten. Um Spalten da zu tauschen. Weil wir könnten ja, stellen Sie sich Folgendes vor, der sucht jetzt in einer Zeile das Maximum. Ja, dann. Und dann kann er ja, genau. Und das, was er da gefunden hat, dann kann man ja einfach auch die Spalten austauschen. Wir könnten ja das 2, 0, 2 auch hier nach vorne setzen und die Spalte dahin, dann wird halt x2 ganz nach vorne gesetzt. Macht auch nichts. Und über die Index Location würde man dann schon, dann sitzt der zwar ganz vorne, an Log 0 wäre dann Log an der Position 0, würde dann der Variable x2 entsprechen. Aber das macht ja nichts. Ne? Sie könnten ja die Spalte hierher nehmen und dann nach vorne setzen. Und dann einfach brav ihre Gauss-Elimination machen. Sie müssen natürlich nur wissen, dass jetzt hier nicht x1, sondern x2 steht. Und dann würde es genauso funktionieren. Nichts anderes macht er hier. Okay, dadurch, dass er hier über diese Referenzen arbeitet. Das ist also dann der Code zur erzeugenden Dreiecksmatrix. Und dann, wenn wir die geschafft haben, dann machen wir hier wieder die Rücksubstitution. Und überall dort, wo jetzt eben die Spalten adressiert wurden, steht jetzt eben diese Referenz. Wenn man die beiden jetzt miteinander vergleicht, diese Algorithmen, sieht man erstmal, beide Algorithmen verteilen die Rechenlast gleich. Weniger rechnen müssen sie auch nicht. Ich muss jeweils immer die Pivotzeile finden. Ob ich das jetzt in langen Zahlen oder in langen Spalten mache, ist auch nicht egal. Ich muss auf jeden Fall immer Maximum finden. Ne? Dazu müssen entlang den Spalten und Zahlen, wenn es symmetrische Matrizen sind, von denen wir jetzt erstmal ausgehen, müssen immer gleich viele Elemente miteinander verglichen werden. Ja, und dann muss dividiert werden für die Rücksubstitution und die Gauss-Elimination, da ändert sich nichts. Ne? Egal, wo die Referenz jetzt sitzt, ob die hier jetzt bei der Spalte sitzt oder vorne bei der Zeile. Die Anzahl der Operationen bleibt hier gleich, nur die Referenzen hier, die wären andere, die wären in anderen Positionen. Okay, beide Algorithmen brauchen einen Broadcast in jeder Iteration. einmal entlang den Spalten oder einmal entlang den Zeilen. Okay, ist auch gleich. Unterschied ist die Identifizierung der Pivotzeile. Die zeilenorientierte erledigt die Suche parallel, benötigt jedoch den Reduktionsoperator AllReduce. Der Spaltenalgorithmus sucht zwar sequenziell, benötigt aber keine Kommunikation. Der sucht sequenziell, weil das in einer Task drin ist. Ich könnte natürlich auch in dieser Task, wenn das Ganze auf einem Kern läuft, auch noch einen parallelen Suchalgorithmus nutzen. Aber jetzt, hier ist ja kein direkter Suchalgorithmus drin, sondern er nutzt beim Zahlenorientierten diese Magik über den MPI-Reduce-Operator. Und hier geht er halt davon aus, dass er die dann halt alle miteinander vergleichen müsste. Hier, ne? Und bei mal die Schleife könnte man natürlich auch irgendwie im einfachsten Fall bei OpenMP mal Parallel for drüber schreiben und gucken, was passiert. Gut, also das heißt, der Spaltenorientierte wäre für eine Speicherkopplung auf jeden Fall vorzuziehen. Der zahlenorientierte Ansatz ist überlegen, wenn n vergleichsweise groß und p vergleichsweise kleiner. Warum? Weil er sagt sich, wenn n recht groß ist, ja, dann und p ist vergleichsweise klein, dann genau, der zahlenorientierte Ansatz ist überlegen, wenn p klein ist, das heißt, er muss nicht viel kommunizieren zwischen den Prozessoren. Und dann hat er den Vorteil, dass er die Suche parallel über dieses MPI-Reduce erledigt. Ist hingegen das Gegenteil, das heißt, p ist recht groß und n ist klein, dann muss viel zu viel kommuniziert werden, was beim Spaltenorientierten nicht der Fall ist. Der muss fast gar nicht kommunizieren. Ne? Der muss allenfalls mal den anderen Spaltentask was sagen. Aber die Maximumsuche, das eigentlich zeitaufwendige, ist dann verglichen zur Kommunikation klein, weil n ist ja auch nicht klein. Also so können Sie es ein bisschen so nachvollziehen, diese Überlegungen. Wie gesagt, beim speichergekoppelten Ansatz würde ich auf jeden Fall den spaltenorientierten nehmen. Okay, so. Jetzt könnte man ja mal überlegen, ob man nicht doch vielleicht auch irgendwie, also für einen nachrichtengekoppelten Ansatz, Kommunikation und Bearbeitung irgendwie parallelisieren könnten. Ne? Also normalerweise, das hatte ich Ihnen auch mal in der CE1 gezeigt, hätte ich ganz gern sowas, wenn das hier die Berechnung wäre, ich berechne irgendwas, dann habe ich hier die Kommunikation. Und dann übertrage ich. Die Kommunikation kann unter Umständen viel länger dauern, ne? Wenn ich hier jetzt die Zeitachse T hätte. Der Wunsch wäre eigentlich, ich könnte die Kommunikation irgendwie, wenn das natürlich jetzt streng voneinander abhängt, das, was ich da kommunizieren will, muss erst hier berechnet werden, dann kann ich das nicht überlappen lassen. Aber vielleicht kriege ich es doch irgendwie anders hin, sodass ich einen Teil Berechnung, das wäre das Ideale, hätte vielleicht eine lange Berechnung, und kann die Kommunikation da parallel dazu laufen lassen. Dann bin ich natürlich hier viel schneller fertig als hier. Im Idealfall haben die ein 50-50-Verhältnis, das wäre der Idealfall. Dann habe ich die Kommunikation, also die Kommunikationslatenz, komplett versteckt in der Berechnung, Latency Hiding. Okay, kriegen wir das denn da hin? Ja, jetzt teilen wir erstmal die parallele Bearbeitung auf in eine Berechnung, in eine Kommunikationsphase. Und die Prozesse leisten die Berechnung nicht vor der Broadcast-Übertragung. Okay, das könnte ich jetzt hier umdrehen, dass ich sage, Kommunikation, da muss wieder berechnet werden, ne, dann wird wieder kommuniziert. Also die Berechnung hier unten kann nicht stattfinden vor der Kommunikation. Beim initialen Schritt fange ich halt erstmal mit einer Berechnung an. Genau, ist die benötigte Zeit, das ist ja insbesondere die Broadcast-Übertragung einer, also diese Verteilung der Indexnummern alle, groß genug mit Folge der geringeren Skalierbarkeit? Naja, jetzt schaue ich mir mal an, ob ich vielleicht diesen zeilenorientierten Ansatz und da, wo ich diese Kommunikation machen muss, beim Spaltenorientieren muss ich die ja nicht machen, jedenfalls nicht für die Maximumsuche, ob ich da nicht doch Kommunikation mit Berechnung überlappen kann. Na? Okay. Das ist machbar, falls vorab bekannt, welche Zeile verwendet wird, um an alle anderen Zeilen zu reduzieren. Bei der Suche der Pivotzeile entlang der Zeile ist es eigentlich nicht machbar. Ja. Und jetzt machen wir hier eben den Trick. Anstelle der Pivotzeile suchen wir jetzt eben die Pivotspalte. Und wir starten in Zeile 0. Hier, ja. Ja, ja. Suchen den größten Wert, ja, finden diesen, nehmen den Index hier und die Werte, berechnen dann hier, passen neu die nullte Zeile an und gleichzeitig, weil die Werte hier müssen wir an alle Zeilen verschicken. Während wir die erste Zeile hier berechnen, verschicken wir die Werte der Zeile, die das Maximum hat, an die anderen Zahlen. Also hier berechnen wir und die Task startet gleichzeitig einen Kommunikationsprozess, in dem die Werte der Pivot-Spalte, also die Werte der Zeile, in der die Pivot-Spalte sitzt, zu dem hier übertragen werden. Ja. Wenn die dann übertragen sind und die sind ausgerechnet, rechnet der hier, macht seine Anpassung mit der gefundenen Pivotspalte und überträgt seinerseits an die nächste Zeile. Ja. Und der hier oben, der könnte im Prinzip schon wieder mit der Berechnung der nächsten Spalte beginnen. Das heißt, statt in Zeile 0 und finden Pivotspalte, Weitergabe an nächste Zeile und übernächste Zeile und so weiter. Anpassen der Spalten in Zeile 1 und danach dort Pivotspalte suchen und weitergeben. Der Prozess, der wird ja ständig immer fortgesetzt. Nach dem Suchen der Spalte. Okay, schauen wir uns mal das Kommunikationsmuster dazu an. Hier wäre es A00. Hier unten wäre A33 von der Matrix. Als erstes suchen wir die Pivotspalte in Zeile 0. Okay, dann haben wir die gefunden, übertragen diese Pivotspalte und die Werte der Zeile 0. Ja. Die übertragen wir jetzt an die Zeile 1. Jetzt kann der anhand des gefundenen Maximumwerts seine Division machen und die Anpassungen durchführen und gleichzeitig, weil die Zeile hat er ja noch nicht gemacht, überträgt er die im ersten Schritt gefundene Pivotspalte und die Zeile 0 dahin. Und dann führt der die Reduktion durch, die kann er dann, weil er hat die Werte dann, und die Zeile, die wird hier also von da nach übertragen und dann nach da und dann nach da. Also die Farben sind nicht zufällig gewählt. Ja? Gleichzeitig passiert das Grüne hier. Der führt seine Reduktion durch und startet zur gleichen Zeit die Kommunikation. In der die Spalte, die am Anfang gefunden ist, die Pivot-Spalte, gleich mit übertragen wird. Und so setzt sich das Ganze dann fort. Dann führt der seine Reduktion durch. Also hier werden jetzt dann überall die Nullen erzeugt. Und die anderen Werte hier müssen entsprechend angepasst werden. Und für diese Anpassung braucht er ja die Werte aus der Zeile 0. Und gleichzeitig setzt er die Spalte, wo er das Maximum gefunden hat, nach vorne. war ja alles ein bisschen abstrakt noch, aber können Sie sich so ungefähr vorstellen? Also erst in der Zeile die Spalte suchen, die das Maximum hat. Okay. Dann habe ich diesen Wert, übertrage den Index und die Zeile 0, die komplette Zeile hier, an die Spalte. Da hat das Maximum gefunden und dividiert durch dieses Maximum, durch diesen Wert, dividiert er den Wert, also der Wert durchs Maximum, der Wert durchs Maximum, der Wert durchs Maximum, der Wert durchs Maximum. Dann kann er den auf 0 setzen, beziehungsweise dort, wo er das Maximum gefunden hat, die setzt er auf 0, setzt die dann nach vorne und die anderen passt er alle an, entsprechend. Und während er diese Berechnung macht, überträgt er auch diese, die Pivotspalte und die Werte der Zeile 0 hier nach unten zur nächsten Task. Ja. Wer geht jetzt halt davon aus, dass er wieder eine Punkt-zu-Punkt-Übertragung hat? Das heißt, er kann diese Zeile nur an eine Nachbarn schicken, nicht gleich an mehrere. Und so setzt sich das fort. Das heißt, während die hier unten rechnen, sucht der hier ist jetzt schon zu Null geworden, jetzt sucht der im Rest wieder das Maximum. Weil da wurde sie angepasst. Da stehen jetzt andere Werte. Dann sucht der hier wieder die neue Pivot-Spalte und reicht die weiter. Und wenn die gefunden ist, dann führt hier, der hier seine Anpassung durch und hat die Pivot-Spalte, die der hier gefunden hat, für die erste Zeile, reicht er weiter. Ist ungefähr klar, wie es funktioniert. Entscheidend ist, dass Berechnung, die Reduktion und das Finden der entsprechenden Pivot-Spalte und der Werte, mit der ich das anpassen muss, hier parallel passiert. Ja, und dann zum Schluss reicht der Zeile 2 in Pivot-Spalte Zeile 2 weiter und der macht dann am Ende nochmal die Zeile in Reduktion in der letzten Zeile. Und, ja, und dann abschließend wird hier nochmal hier die letzte Reduktion mit der gefundenen Pivot-Spalte aus Zeile 2 durchgeführt. Okay, wahrscheinlich müsste man das mal richtig in Aktion sehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Pseudocode würde gar nicht unbedingt viel helfen. Der würde Ihnen wahrscheinlich auch entsprechend das verwirren. Sondern die Dynamik müsste man am besten, das ist natürlich aufwendig, zeigen, indem man mal richtig so ein Zahlenbeispiel durchführt, wie diese ganzen Vertauschungen da durchzuführen sind. Okay, aber haben Sie das so halbwegs verstanden? Also suchen, nochmal, ich fasse es nochmal zusammen, suchen der Pivot-Spalte. Und übertragen diese in der nächsten Zeile und dann anpassen in dieser Zeile entsprechend und gleichzeitiges Weiterleiten der gefundenen Pivot-Spalte aus der überliegenden Zeile in die darunterliegende. Und auf die Art und Weise lässt sich Kommunikation und Berechnung in der hier gezeigten Weise nebenläufig durchführen. Okay, also auf die Art und Weise hätten wir auch nochmal eine Parallelisierung beim zahlenorientierten Ansatz geschafft. Schauen wir uns mal eine Analyse an, die gesamte Berechnungszeit. Wir müssen n mal durchlaufen und in jeder Zeile haben wir im Prinzip n Quadrat Berechnungen. Wenn wir p Prozessoren haben, können wir das durch p teilen. Die gesamte Nachrichtenübertragungszeit, ich habe schon gesagt, wir müssen also n Quadrat n mal n Werte pro Zeile müssen wir übertragen und das müssen wir eben n mal machen. Also ist die Übertragungszeit n Quadrat. Und wenn n groß genug ist, weil das ist hoch 3 und das ist n Quadrat, dann könnten wir sogar die Kommunikation komplett in der Berechnung verstecken. Dann ist das hier größer als das hier, das ist größer als das hier und dann wird der Strich hier größer als der hier und die Kommunikation wäre gar nicht mehr sichtbar, zumindest nicht in der Zeit. Außer natürlich die Startup-Zeiten, die sind nicht überdeckbar. Der Prozess muss also erstmal n-1 Nachrichten am Anfang verschicken, aber dann hätten wir ein nahezu perfekt skalierbares System hinsichtlich der Parallelisierung, weil es die Kommunikation einfach nichts mehr kostet. Okay, So, also das war jetzt schon mal ein bisschen der Königsweg. Ne? Also wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie schon ziemlich viel verstanden. Warum das funktioniert mit dieser Parallelisierung zwischen Kommunikation und Berechnung. Aber jetzt gehen wir mal nochmal wieder zurück und schauen uns nochmal ein paar grundsätzliche Dinge an, wo da vielleicht Schwächen liegen könnten bei diesem Gauss-Ansatz. Und wir kommen jetzt zu spärlich gefüllten Matrizen. Also Matrizen, die viele, viele Nullen haben und wenig Werte ungleich Null. Dafür ist die Gaußsche Elimination eigentlich nicht geeignet. Denn diese Koeffizientenmatrix, die füllt sich nur allmählich mit Elementen ungleich Null. Das Ergebnis ist, wir haben viele Speicheranforderungen und die Operationszeiten steigen auch an, und zwar unnötig, weil wir eigentlich immer häufig mit irgendwelchen Nullen multiplizieren müssen, weil so viele Nullkoeffizienten da sind. Schauen wir uns das mal hier an, Beispiel der Füllen der Matrix. Also das wäre jetzt so eine Matrix, wo jeweils die weißen Elemente alle Nullen entsprechen und die gefüllten sind die schwarzen Quadrate entsprechen irgendwelchen Werten. Ja, okay, das wäre also so wäre die Situation am Anfang. Ja, und jetzt sehen wir nach dem ersten Schritt, müssen wir die beiden da wegbekommen, den und den, damit wir eine Spalte mit lauter Nullen bekommen. Und eigentlich müssen wir gar nicht viel rechnen. Wir müssten eigentlich bloß mit der Zeile rechnen und mit der Zeile. Mit dem Rest müssten wir eigentlich gar nichts rechnen. Wenn wir aber den naiven Ansatz machen und keine Optimierungen, dann übertragen wir die Werte von der Zeile in die und in die und in die und in die und in die, wo schon lauter Nullen sind. Und da würde nichts anderes passieren, als wir mit Nullen multiplizieren. Okay, und so setzt sich das fort. Das ist der zweite Schritt. Aha, na gut, hier ist schon ein bisschen mehr zu tun. Dann müssen die da halt hier alle, die drei da unten, reduziert werden, die vier nicht mehr. Dann habe ich hier die zweite Spalte. Hier schaut schon wieder ein bisschen, auch nicht mehr so, ja, 50-50. Drei sind mit Werten besetzt, drei nicht. Die kriege ich, wo bin ich jetzt, in der dritten Spalte? Ja, dann kriege ich die auch noch weg. Ja, und so gehe ich halt immer weiter nach vorne. Dann habe ich hier jetzt 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen die drei hier weg. Und Sie sehen also so, Schritt für Schritt, baut sich diese Matrix hier auf, bis sie endlich eine Dreiecksmatrix ist. Und ich habe halt viele Nullen. Ja. Also viele unnötige Operationen. Und dann muss ich diese Nullen dann nur alle speichern. Also schlecht. Klar, ich könnte natürlich, es gibt spezielle Verfahren, die mit spärlich besetzten Matrizen umgehen, aber auf die will ich jetzt nicht eingehen. Die nutzen dann andere Datenstrukturen. Die sagen dann, in einem Vektor speichern die dann pro Zeile, an welcher Position tatsächlich Werte stehen. Die anderen sind alle Null automatisch. Und dann kommt danach ein Vektor, genau der Größe wird es 1, 2, 3 Elemente. Da gibt es also zwei Vektoren. Und der eine Vektor sagt, da steht was an Position 0, 1 und 3. Und der andere Vektor sagt dann, welche Werte das hat. Aber okay, das wollen wir jetzt hier nicht behandeln. Wir gucken uns daher was anderes an. Und das sind sogenannte iterative Löser. Das, was wir bis jetzt gelernt haben, also Rücksubstitution und Gauss-Elimination, sind direkte Löser. Das heißt, ich rechne genau x1, x2 und x3 aus. Das, was ich hier ausrechne, ist haargenau. Das ist die exakte Lösung. Aber unter Umständen kostet es mir viele Schritte. Diese iterativen Verfahren, die nähern sozusagen die Lösung an. Das heißt, ich werde jetzt also in der Iteration wieder rechnen, iterative Verfahren. Und in jedem Iterationsschritt rechne ich eine Werte aus für diesen Ergebnisvektor x1, x2 und x3. Und in jeder Iteration, und die sind erstmal ungenau, diese Werte, und in jeder Iteration versuche ich, diese errechneten Werte zu verbessern. Das hat den Vorteil, ja, ich brauche weniger Speicher als die direkten Verfahren. Ja, also ich erzeuge eine Folge von Approximationen und ich vermeide ferner Berechnungen auf Nullelemente und spare damit viele Berechnungen. Das heißt, diese Verfahren sind schneller auf Kosten der Genauigkeit. Sie sind ungenauer. Und da gehört zum Beispiel die sogenannte Jacobi-Methode dazu. Wie man jetzt auf dieses da kommt, erzähle ich Ihnen gleich. Ja. Aber Sie fangen, das sind AI, sind wieder mal brav unsere Vektorelemente, unsere Matrixelemente aus unserer Koeffizientenmatrix. Und BI sind unsere Vektorelemente aus dem Lösungsvektor. Und das ist die Methode, mit der ich das Ganze berechne. Schritt für Schritt. Nehmen wir jetzt erstmal einfach so hin und ich erzähle Ihnen gleich, wie man da drauf kommt. Da könnten Sie jetzt mit irgendwelchen Belegungen x0 anfangen, die hier einsetzen und dann jeweils eine Iteration immer stur nach diesen Verfahren rechnen. Ja. Und Sie sehen, die Werte der Vektorelemente von x bei der Iteration t plus 1 hängen ab von den Vektorwerten von x im Zeitschritt vorher. Bei diesen iterativen Lösungen gibt es dann auch noch unterschiedliche Varianten, die unterschiedlich einfach zu implementieren sind, unterschiedlich leicht dann auch zu verstehen sind oder eben auch langsamer sind. Die Gauss-Seidel-Methode, die ist ein bisschen schneller wie die Jacobi-Methode, die verwendet die letzte verfügbare Version von XI. Das heißt, die rechnet auch wieder so zeitversetzt. Das heißt, für bestimmte Werte, aber Index I, wenn ich jetzt diese Dreiecksmatrix runtergehe, rechnet die noch mit den alten Werten. Und dann habe ich schon neue Lösungswerte ausgerechnet, kann aber mit den Zahlen oben drüber schon mit den neuen Werten rechnen. So rechnet die da ein bisschen versetzt und ist dadurch schneller. Also das heißt, die rechnet sowohl mit, also Jacobi rechnet erst einmal schnurstracks das x3 aus und verteilt es sozusagen, ja, nimmt diese eine Lösung her, das x3, und geht dann in die nächste Iteration. Gauss-Seidel nimmt einen Teil der Lösungen her, und zwar der rechte obere Teil von dieser Matrix, der hat schon die neuen Lösungen, auf die wird dann eben auch schon gerechnet. Okay, was da dahinter steckt, warum das funktionieren kann, ist das sogenannte Richardson-Iterationsverfahren, oder die Richardson-Gleichung, ne? Ja, Richardson, die Fixpunktgleichung. Okay, ja. Und will ich dann auch noch ein bisschen an der Tafel hier erläutern. Aber schauen Sie sich die schon mal an. Also unsere Ausgangsgleichung ist ja immer A, die Koeffizientenmatrix, mal den Vektor mit den Unbekannten, x1 bis xn. Ja, A, also Matrix-Vektor-Multiplikation, die miteinander multiplizierend, ergibt dann eben den Ergebnisvektor B. Okay. Ja, und jetzt können wir das Ganze ja mal so aufteilen, wie hier oben gezeigt. Ne? Groß I ist nichts anderes als die Identitätsmatrix, das heißt eine Dreiecksmatrix, die entlang der Diagonalen lauter Einsen hat. Ja, also I ist so eine Matrix. Für 3 mal 3 hätte die hier 1, 1, 1 und der Rest sind alles 0. Ja. Und was ist dann okay. Jetzt mache ich erstmal den Ansatz. A minus I mal X. Das wäre dann A mal X minus I mal X und aber minus I mal X, also das hier mal einen Vektor X multipliziert, ergibt den Vektor X wieder. Okay, das heißt, dann kann ich das so schreiben. A mal X ist gleich A minus I mal X plus X, weil es ergibt AX und minus IX ist X und minus X plus X gibt 0. Gut, jetzt stelle ich das Ganze um, weil ich will letztendlich das X ausrechnen. Ja, das B bleibt hier und dieses A minus I mal X wandert auf die andere Seite vom Ist-Gleichzeichen. Also muss ich das mit Minus dann nach links multiplizieren. Und wenn ich hier das Plus bestehen lasse, muss ich einfach hier die beiden Operanden vertauschen. Aus A minus I wird dann I minus A. Okay. Und das sage ich, das ist jetzt f von x. Okay, und das ist jetzt mein altes x und das ist jeweils immer das neue x. Und wenn gilt, irgendwann mal gilt, dass f von x gleich x ist, also deswegen die Fixpunktgleichung, Das ändert sich nicht mehr. Ja. Das heißt, das hier mal so, das ist das neue x, was wir ausrechnen. In das geht das alte hier ein. Und wenn sich das nicht mehr ändert, dann gilt, dass f von x gleich b gleich ax ist. Und ich habe meine Lösung gefunden. Dann habe ich meine Lösung gefunden. Also wenn ich das erreichen kann, müssen bestimmte Bedingungen natürlich dann auch gelten. Das ist also die Iterationsvorschrift. X von zur Position, zum Zeitschritt t plus 1 ist b plus dem i minus a mal xt. Und das stelle ich jetzt hier um. X von t plus b minus ax mal t. Ne? Kann ich einfach umformeln. Und wenn jetzt eben gilt, dass das x von t plus 1 gleich das x von t ist, dann muss der Teil hier ja 0 sein. Stimmt's? Und wenn der Teil 0 ist, habe ich die Lösung gefunden. Weil dann gilt a von xt ist gleich b. Okay, jetzt tausche ich das, jetzt vereinfache ich das noch hier, indem ich das hier als das sogenannte Restglied r von t bezeichne. Also der gesuchte Vektor ist der Fixpunkt der Gleichung. Und der ist zugleich dann eben auch die Lösung. Und die Abbruchbedingung des Iterationsverfahrens, der Betrag des Residuenvektors, also der hier, der sollte möglichst klein sein. Oder noch besser, ich stelle ihn in Relation zum Vektor xt, den ich gerade ausgerechnet habe. Und wenn die Beträge recht klein sind, dann breche ich das Ganze ab. Also das Iterationsverfahren bricht dann ab. Entweder nach, ich laufe n Schritte fest durch, oder ich lasse es eben offen und sage, wenn dieser Restvektor möglichst klein ist, beziehungsweise wenn der Rest im Vergleich zum Vektor hier schon recht klein ist. Ne? Also wenn ich ganz, ganz große Lösungen habe, von mir aus 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, dann muss ich nicht warten, bis der Rest nahe bei Null ist, weil dann reicht es mir vielleicht schon, wenn der Rest den Wert 10 hat, weil die Lösung ist, es liegt irgendwo bei 10 Millionen, dann sage ich, okay, 10 rauf oder runter ist jetzt nicht mehr so entscheidend, vielleicht, wenn ich das sagen kann. Ne? Das muss ich dann halt als Anwender wählen, wie genau ich rechnen will. Okay, also alle diese iterativen Lösungen basieren darauf, dass ich dieses Richardson-Iterationsverfahren da irgendwie verwende. Und jetzt hängt es davon ab, was ich vielleicht an diese Matrix A dann auch links und rechts dran multiplizieren kann, um diese Verfahren zu verbessern, zu beschleunigen. Okay, Verbesserung. In vielen praktischen Problemen sind die Matrix-Einträge auf der Diagonalen groß. Dann kann ich ein modifiziertes Problem betrachten, indem ich an AX und B die Inverse dieser Diagonalmatrix von A ran multipliziere, weil da schon die großen Werte sind und den Rest, den mache ich dann schnell zu Null. Okay, dann setze ich das hier mal ein. Jetzt wenn d minus 1 a, das ist ungefähr, beziehungsweise fast das gleiche wie die Identität minus d minus 1 mal a, wenn das sehr viel kleiner, wenn das sehr viel kleiner als 1 ist, das ist eher erfüllt als wie das i minus a kleiner 1. Das, was man hier bräuchten. Ja. Deswegen, das ist, weil es eher erfüllt ist, geht dieses Verfahren noch mal ein bisschen schneller. Okay, jetzt ersetze ich im Richardson-Verfahren a durch d minus 1 mal a und b durch d minus 1 mal b. Das heißt also, jetzt gehe ich nochmal hier zurück mit 54. An der Stelle hier setze ich jetzt eben d minus 1 ein bei a und hier bei dem b eben auch. Ne? Dann kriege ich diese Gleichung hier. Xt plus 1 ist gleich xt, das alte, plus an dem b und überall, wo das a auftaucht, schreibe ich jetzt d hoch minus 1 ran. Kann ich mal machen. Ne? Rein mathematisch ist das korrekt. Bleibt es das gleiche. Und das löse ich jetzt mal auf. Jetzt multipliziere ich das hier mit d, d mal xt plus 1, und dann gibt es hier d mal xt. Und d mal die Inverse von d ergibt die Einheitsmatrix. Also die Einheitsmatrix, sowas hier, mit dem Vektor multipliziert, gibt dir den Vektor selbst. Also kriege ich hier b. Und hier multipliziere ich auch d ran. D mal d minus 1 gibt auch wieder die Einheitsmatrix. Und die Einheitsmatrix mit der Matrix A multipliziert, ergibt wieder die Matrix A selbst. Also kriege ich a mal x zum Zeitschritt t. Okay, jetzt fasse ich das hier noch, forme ich das Ganze um, so dass ich die Abhängigkeiten von der vorherigen Lösung, x von t, als extra Produkt habe. Also kriege ich p plus dieses d minus a und xt ziehe ich raus. Aha. Ja, was ist eigentlich d? D ist also die Diagonalmatrix von a. Das heißt, d ist a 0, 0, lauter 0, a 1, 1, lauter 0, a 2, 2, lauter 0 und so weiter. So schaut die aus. Das heißt also, ich habe nur hier alle diagonalen Einträge aus meiner Matrix A. Ja, wenn dem so ist, dann wird hier eigentlich nichts anderes dran multipliziert als a0 an den Vektor, a00, a11, a22 und so weiter. Dann kann ich das so umformen, xt plus 1 ist 1 durch d mal b. Genau, und die Klammer, den hier, das hier schreibe ich einfach ab. So sieht es dann aus, wenn diese Iterationsverfahren, also ich komme immer vom Vektor beim Stadtvektor 0, 0 praktisch an, und so zack, zack, nähe ich mich hier in solchen Schritten der Lösung. Und aha, Moment, das habe ich jetzt gerade geschrieben auf den Folien. 1 durch d ist im Prinzip nichts anderes für die einzelnen Iterationen als 1 durch a00, 1 durch a11 oder allgemein 1 durch aii. Ja. Das ist genau das hier. 1 durch aii, das bi, minus die anderen Werte, außer wenn j gleich i ist, werden da dran multipliziert. Das entspricht genau dem hier, weil a minus d ist die ursprüngliche Matrix a minus den Diagonalelementen, die alle zu 0 werden. Ja. Deswegen taucht in dieser Iterationsformel, in dieser Summenformel, alle Werte auf, außer wenn j gleich i ist, also wenn es der Diagonal entspricht. Durch diese Werte dividieren wir hier. Und so haben wir die Iterationsformel gefunden. Nach der Jacobi-Methode. Okay, so sieht es dann aus. Jetzt gehen wir mal noch zum Gauß-Seidel-Verfahren. Das stellt nochmal eine Verbesserung des Jacobi-Verfahrens dar. Ansatz, wir zerlegen die Matrix A in drei Matrizen. Und zwar in ihre Diagonalmatrix, in die untere Dreiecksmatrix von A und in die obere Dreiecksmatrix von A. Das heißt, die Matrix A ist gleich D plus L plus U. Und dann gehen wir wieder in unsere Jetson-Iterationsverfahren und setzen das da einfach ein. B ist gleich AX. Ja, jetzt formen wir nochmal ein bisschen um. D plus L, das sind also der untere Bereich. Ja, das ist der hier. Das entspricht dem Bereich, wo wir noch nicht die Lösung haben. Und U, das ist der obere Bereich, da haben wir schon die Lösungen gefunden. Weil wir ja von unten nach oben ersetzen. Da haben wir D plus L mal X plus U mal X. Dabei beinhaltet in jeder Iteration D und L die noch zu berechneten neuen Variablen XT plus 1. Genau. U enthält die bereits bekannten Variablen XT. Lösen diese Gleichung über die Iterationsvorschrift. d plus l mal x t plus 1, das sind die 9, ist b minus u mal xt. Okay, dann müssen wir das ranmultiplizieren mit dem Inversen von d plus l, damit wir hier xt plus 1 haben. Ja, gibt die Gleichung hier. Und das jetzt eingesetzt, das Verfahren ist gleich einer Richardson-Iteration angewandt auf das hier, d plus l minus 1 mal a mal x. Ja. Und das Verfahren ist dann konvergent, falls a diagonal dominant ist, das heißt, also wir haben hier großes d und damit sowohl d minus 1 mal u als auch d minus 1 mal l kleine Matrizen. Wenn es diagonal dominant ist, heißt es bei d hoch minus 1, wir dividieren durch die Diagonaleinträge und dann werden die Beträge hier klein. Und wenn das klein ist, es muss sehr klein sein, damit es konvergiert, weil dann haben wir letztendlich a mal x gleich wieder b gelöst. Und bei diese Lösung der diskretisierten Form kommt zum Beispiel bei partiellen Differentialgleichungen nochmal zum Einsatz. Bei der Wärmegleichung zum Beispiel, die könnte ich auch darüber lösen. Auch über solche Matrizen. Das kann ich nochmal zeigen, dann weiter hinten, wenn wir zu den Anwendungskapiteln kommen. Jetzt beschreibe ich Ihnen nur mal elementweise dieses Verfahren. B plus L mal XT plus 1 ist gleich B minus U mal XT. Ne? Das ist mal die Gleichung. Jetzt wendet man nur reine Mathematik an. Okay. D plus L, ja, das sind erst einmal die Diagonalelemente JJ. Mit x zum Teil, am Schritt t plus 1 multipliziert. Und l, ja, das sind all die unteren. Das heißt also überall dort, wo k kleiner ist als j. Ja. Wenn wir hier entlang laufen, dann sind alle Zeileneinträge kleiner als die Spalteneinträge. Also. Für alle Koeffizienten k kleiner j, da suchen wir uns die a, j, k raus und multiplizieren die mit k. Und auf der anderen Seite ist es das bj und das u sind alle oberen. Also dort, wo, hier oben, die wir schon ausgerechnet haben, und ist k größer als j. Dann lösen wir das Ganze hier jetzt auf. Xj t plus 1 ist 1 durch aj dividiert und hier steht das Ganze, steht der Teil nochmal da und der Teil wandert mit Minus rüber. Und das ist jetzt unsere Iterationsvorschrift nach dem Gauß-Seidel-Verfahren. Man berechnet x1 zum t plus 1 und anschließend x2 t plus 1. Ja. Das stelle ich zuerst auf und dividiere durch a11. Dann bekomme ich x1. Das ist ja die Gleichung für A22 und so weiter und so weiter. Die wachsen hier alle, wenn ich das da hier einsetze. Dann habe ich x1 zum Zeitpunkt t plus 1 bestimmt, setze ich die hier ein, dann kann ich x2 bestimmen. Und so wandere ich nach unten. Okay. Reaktionsverfahren, Präkonditionierung. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz geschafft, aber jetzt gehen wir nochmal bei 1, will ich noch machen. Jetzt gehen wir mal nur nochmal zu dem Ansatz hier, ja, zur Jacobi-Methode. Die stand ja hier. Jetzt will ich Ihnen einfach nochmal anhand von einem einfachen Python-Code zeigen, dass das tatsächlich auch funktioniert. Der ist jetzt dann einfacher als der vorherige. Ich vermute mal, dass, ja genau, das war zu erwarten, dass die Verbindung jetzt natürlich wieder weg ist.
Ja.
Lass den mal laufen. Ja, er hat es geschafft. Ich baue jetzt hier wieder eine Zeile ein. Und jetzt hole ich mir den Jacobi hier raus. und baue den nochmal hier ein. Okay, ja, Pretty Print muss ich jetzt hier nicht nochmal definieren, weil ich importiere mir hier das von der Bibliothek. Das ist dieses Numerical Python. Da hole ich mir Array, Zero, Style und solche Dinge schon hier raus. Da gibt es also dann schon Funktionen, die die Diagonalmatrix bestimmen, Skalarprodukt und so weiter. Okay. Definiere ich hier mir jetzt in Jacobi Koeffizientenmatrix A und B und X ist erstmal leer, Mann, 0. Und ich könnte das für Dimension 25 mal 25 machen. Okay, jetzt erzeuge ich mir, if x ist none, dann erzeuge ich da, also der ist noch leer, erzeuge ich mir lauter Nullen in x. Also ich starte mit dem Vektor x0, 0. Okay. Jetzt erzeuge ich mir hier d, das ist der Diagonalvektor und das hat den Vorteil, mit Dreieck von a zieht er das einfach raus. Ne? Da muss ich jetzt nicht extra großartige Vorschleifen und Eugen feiern. Es geht einfach so. Und dann ziehe ich mir den Rest, das ist dieses r, r a minus Dreieck flat. Okay. Ja, und was mache ich jetzt hier? B minus dot r mal x durch d, das ist nichts anderes als die Iterationsvorschrift. Das Vektorprodukt von der Matrix mit dem Vektor x, das ist unser r, a minus die Originalmatrix. Ja, also schauen Sie nochmal scharf hin. Noch mal letzte Konzentration, haben wir es geschafft für heute. 1 durch die Diagonalelemente, b minus die Koeffizienten der Matrix A, außer entlang der Diagonale, multipliziert mit dem Vektor x. Also eine Matrix-Vektor-Multiplikation. Ne? Das ist ja nichts anderes hier, als was da steht. Ich deute jetzt nochmal drauf mit der, ja, das hier ist nichts anderes als die Vektor, die Ausgangsmatrix A, minus der Diagonale, von A. Weil wir laufen alle entlang, außer bei J, außer wenn gleich J gleich I ist. I halten wir fest. Wenn das J wandert, okay. Und das ist genau das, was hier steht. Und dann dividieren wir das durch D. Und dividieren durch D heißt, dividieren durch die Diagonale. Und das Schöne hier ist, hier sehen Sie jetzt gleich, was Sie in Python machen können. Sie können tatsächlich gleich Matrizenoperatoren hinschreiben. Was ich in dem vorherigen Beispiel nicht gemacht habe. Da mussten Sie dann halt so Vorschleifen Eugen noch schreiben. Das können Sie hier auch nicht gleich weglassen. Wenn Sie diese Bibliothek damit einbinden, und die ist da gleich mit dabei, ist Numerical Python. Und dann ist das ganz schnell gemacht. Sie schreiben mehr oder weniger die Mathematik ab. Dann sind Sie fertig. Das muss man mal ein bisschen üben. Und dann kriegen Sie das ratzfatz eigentlich mal, kann man das dann gleich mal ausprobieren. Und da unten ist das jetzt für diese Matrix gemacht. Das ist jetzt dann ganz einfach für eine Zweiermatrix. Sie könnten es erweitern. Das müsste also gehen bis n gleich 25. Das ist A, das ist B. Und dann rufen Sie einfach, ja, mit Guess fangen Sie an. Okay, also das ist dann der Stadtwert. Und dann lösen Sie den Jacobi. Lösung A, B wird nochmal schön ausgegeben. Und dann unten müsste dann nochmal die Lösung selber kommen. Genau, das ist dann die Lösung X. Na ja, jetzt lassen wir das Ganze nochmal starten. Hoffentlich habe ich noch die Verbindung. Ja, ich habe sie noch. Und das kommt raus. Das sind die Vektoren 2, 1, 5, 7. Das ist der Lösungsvektor. Das heißt also 2 mal multipliziert mit 7,11. Das ist die Lösung. 2 mal 7,11 ist ungefähr 14,22. Ne? Und 14,22 plus 1 mal minus 3,22 ist also 14,22 minus 3,22 ergibt also 11. Und so haben Sie das Jacobi-Verfahren gleich mal hier programmiert. Und wenn man lustig ist, könnte man jetzt noch eine Grafik mit angeben, die einzelnen Vektoren, die Iterationsschritte plottet. Und dann können Sie letztendlich, sich so anschauen, wie schnell der zur Lösung konvergiert. okay, das können Sie für Jacobi machen, das können Sie dann auch für Gauß-Seidel machen und auch noch für andere Verfahren, die ich jetzt nicht mehr ganz geschafft habe. Da gibt es nämlich noch Verbesserungen, das Redaktionsverfahren, da wird diese Matrix mit D plus L nochmal durch einen Faktor Omega, der zwischen 0 und 1 liegt, modifiziert. Dadurch kann ich das nochmal ein bisschen schneller machen von der Konvergenz, weil dann die Diagonalelemente vielleicht nicht so dominant sind. Ne? Letztendlich ist das alles, läuft es darauf hinaus, wie eine Präkonditionierung abläuft, nämlich wie diese Matrix M aussieht, die ich da links an das AX und B dran multipliziere. Das ist dann nochmal das Allgemeine. Da sagt man eben beim Jacobi ist M gleich D, bei Gauß-Seidel ist D plus L. Und dann schaut man sich die Konvergenzraten an. Und dann gibt es noch den Königsweg, das ist die konjugierte Gradientenmethode. Da rechne ich eigentlich diese Funktion, ich versuche die zu minimieren. Das mache ich dann aber nicht, weil da wird es langsam zu viel mit Numerik. Wenn man die dann minimiert, was muss ich machen? Dazu müsste ich diese Funktion ableiten und das Minimum suchen. Und dann kann man dann zeigen, was ich nicht mache, dass das Minimum von dieser Funktion gleich der Lösung von AX gleich B ist. Und das ist die beste, das ist somit die schnellste, die konjugierte Gradientenmethode. Und da geht das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Okay, das ist der Code dazu. Das war jetzt noch ein bisschen ad hoc. Das werde ich aber nächste Woche dann nochmal durchgehen. Dann haben wir das geschafft, die Gleichungslöser. Und dann kommen wir nochmal zu einem mittelgroßen Teil, Integrationsverfahren. Und dann sind wir schon durch mit der Numerik. Bis nächste Woche.